Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Edle Federn, dem Literaturpodcast von The Pioneer. Heute begrüße ich bei mir die Kabarettistin und Schriftstellerin Lisa Eckert und freue mich sehr, dass sie gekommen ist. Es ist, als würde in dieser kleinen dunklen Kabine die Sonne aufgehen. Frau Eckert, schön, dass Sie da sind.
Ich freue mich sehr, besten Dank.
Wären Sie so lieb, sich unserer Zuhörerschaft einmal selbst vorzustellen?
Ja, mein Name ist Lisa Eckert und ich würde sagen, ich bin Österreicherin und Satiriker und gendere je nach Metrik des Satzes.
Sie sind Österreicher, ja. Ich habe in meiner ganzen Anfangszeit als Autorin mich immer auf den Bühnen vorgestellt mit ich bin Schriftsteller und Jurist.
Ja.
Und das ist 20 Jahre her und das wurde mir dann schon damals irgendwann aberzogen, weil das für solche Empörung bei den Zuschauern gesorgt hat, dass ich schon damals dachte, nee, das kannst du so nicht machen. Machen Sie das immer noch? Also sagen Sie immer noch, Sie sind Österreicher?
Ja, aber eben, wie ist der Satz gebietet? Es macht ja einen Unterschied aus, ob ich jetzt Österreicher bin oder Österreicherin. Das hängt von meinem Gegenüber ab, je nachdem, was ich ihm gedenke zu zeigen im Verlaufe des Gesprächs. Aber hier, jetzt bin ich mal Österreicher.
Heute sind Sie als Österreicher. Ja, ja, gut. Sehr schön. Ja, ich habe Sie natürlich, wie wahrscheinlich die meisten Menschen auf dem Planeten, vor allem eben als Bühnenwesen kennengelernt, als Kabarettistin. Und ich hatte Sie als Schriftstellerin gar nicht so richtig auf dem Schirm. Und dann habe ich aber in einem Interview mit Ihnen gehört, dass Sie tatsächlich sagen, Sie würden perspektivisch eher anstreben, die Bühne gegen den Schreibtisch einzutauschen. Stimmt das oder war das nur ein Bonmot?
Mir kommt zunehmend vor, dass ich beides brauche. Also ich meine immer, das Romanschreiben ist eher wie eine Ehe, die sich lang dahin zieht und man lernt die Figuren besser kennen, man gewinnt sie lieb und dagegen ist das Kabarettnummernschreiben eher so, das sind so die kurzen Affären mit kurzen, schnellen, zusammenhangslosen Pointen, um sich mal kurz abzureagieren und ich möchte beides nicht missen. Ich glaube nicht, dass ich mich vollends auf eines nur konzentrieren könnte.
Ich finde das wirklich ungewöhnlich und es fällt mir auch ein bisschen schwer, mich einzufühlen. Nicht, dass man einerseits den schreibenden One-Night-Stand und auch die Ehe gleichzeitig will, das kann ich mir super vorstellen, aber dass man die Bühne und den Schreibtisch will, weil sie schreiben ja nicht nur kurze One-Night-Stand-artige Texte, sondern sie müssen sie ja vortragen. Also das ist ja eigentlich auch der Hauptakt. Sie müssen sich immer wieder aussetzen, da rausgehen, sich vor ein Publikum stellen und mit dem Wohl und Wehe des Abends steigen und fallen. Und das ist für mich wirklich der Horror. Ja? Also natürlich muss man als Schriftsteller manchmal auch was vorlesen, so aus seinen Büchern. Das wird ja gerade in Deutschland dann immer verlangt so auch oder erwartet. Aber für mich ist das keine Freude, sondern eine Qual. Aber Ihnen macht es ja offensichtlich Spaß, oder?
Also das wird auch, finde ich, sehr oft missverstanden, weil es ist eine Flucht auf die Bühne. Die Scheinwerfer sind derartig grell, dass ich niemanden vom Publikum mehr sehe. Insofern setze ich mich den Menschen weit weniger aus, als wenn ich den Bus nehme. Ich habe große Angst vor den Leuten auf Augenhöhe 1:1. Da bin ich sehr schüchtern und habe teilweise wirklich Wortfindungsstörungen. Deswegen war das für mich eine Möglichkeit, vor den Menschen sprechen zu können, nämlich despotisch von oben herab, da habe ich gemerkt, das funktioniert, wenn ich eine anonyme, in Dunkelheit gedrängte Masse vor mir habe, das ging. Nur so 1:1 mit direktem Augenkontakt, davor habe ich mich immer ein bisschen gefürchtet. Insofern ist es keine Angst vor dem Rampenlicht, sondern das ist eher Schutz dort oben.
Aber, also ich kann das verstehen, weil man tatsächlich ja in der absoluten Sprecherdominanz ist, wenn man da steht. Also man kann sie führen und lenken. Sie können ja nicht wirklich antworten, während sie da unten sitzen. Aber andererseits tun sie das ja eben doch. Also sie führen einen ja auch, oder? Man hört, auch wenn man nicht gut sieht, aber man hört sie atmen, man hört sie lachen, man weiß, wie sie drauf sind, man spürt es doch. Und die Angst davor, dass da so eine massenhaft verstärkte Stimmung von fataler Langeweile oder sowas entsteht, die ist auch, also sie kriegen auch ein Feedback, aber wahrscheinlich passiert ihnen das einfach nicht. Sie reißen die Leute mit.
Ja, und die Leute, ich habe auch den Eindruck, sie genießen das, was sie bekommen, nämlich dominiert zu werden. Also mir kommt vor, sie kommen zu mir erschöpft von der ständigen Selbstbestimmung, dem eine Wahl treffen und sie genießen es dann mal rhetorisch gepeitscht zu werden und einmal still sein zu dürfen, keine Meinung Meinung haben zu müssen. Mhm. Und viele Zwänge, die einem als Freiheiten verkauft werden, die nehme ich da großzügig auf mich und befreie die Menschen davon. Das haben sie bei manchen Kollegen nicht, die auf die Bühne buckeln und versuchen, sich gleich zu machen mit dem Publikum. Das ist aber nicht, was die wollen in dem Moment. Und deswegen, glaube ich, sind sie mir teilweise sehr gewogen.
Das ist dann eigentlich eine Art Domina-Rolle, oder? Das ist doch der Kern der sadomasochistischen Beziehung, die Kontrolle einmal abgeben zu können an jemanden, der wirklich führt.
Ja.
Ja, ja. Könnte man so sagen. Ja, spannend. Trotzdem verstehe ich nicht, warum man, also wenn ich raus muss, ja, es gibt ja auch die halbe Stunde vorher, also vielleicht haben sie das nicht, aber ich bin dann krank. Also ich kriege dann so ein Lampenfieber, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann auf gar keinen, also bei einer normalen Lesung ist es nicht so, das ist jetzt übertrieben, ja. Aber ich war zum Beispiel mal für ein paar Wochen mit einer Band unterwegs, was mir wirklich, das war so ein kleinen Mädchentraum mit einer, mit singenden Männern auf einer Bühne zu stehen, und das war auch großartig, aber ich hatte vorher, also ein Lampenfieber, das hatte eigentlich nichts mit dem Begriff zu tun, sondern das waren eigentlich spontane Magen-Darm-Erkrankungen jedes Mal. Und ich habe jedes Mal gedacht, heute Abend kann ich nicht raus. Heute Abend wird es nichts. Es wurde dann ja trotzdem immer was. Aber ich glaube, wenn ich das regelmäßig machen müsste, wäre ich jedes Jahr 2 Monate auf Reha oder so. Haben Sie das nicht?
Nein, ich glaube, was mir da aber zugutekommt, das ist eine paranoide Überheblichkeit, die ich seit der Kindheit habe, dass ich denke, ich werde überall beobachtet. Das habe ich dann eben einfach sublimiert zu einem gewissen Bühnendrang. Aber so immer ein gewisses Unbehagen in der Öffentlichkeit und eben schon ein Denken, man hat Beobachter. Das im negativen Sinne Zuschauer, im positiven. Deswegen habe ich mich selbst immer sehr darauf gedrillt, mich nicht gehen zu lassen, weil es war mir alles immer eine Bühne. Und deshalb hat das keinen großen Unterschied gemacht. Diese 3 Stufen, die Bühne hinauf und hinunter, haben im Grunde nichts verändert. Es wurde ein bisschen dunkler, aber ansonsten hat es sich sehr ähnlich angefühlt.
Ja, verstehe. Dann ist sozusagen der Alltag ohnehin eine Bühne, und da ist es dann wenigstens wirklich ein, und es ist wenigstens dunkel.
Ja.
Ja, schön. Jetzt sind Sie tatsächlich ja heute hier mit einem Buch, also in der Schreibtischexistenz, das ist Ihr 2. Roman, der heißt Boom. Das wird geschrieben mit OU, was in diesem Fall wichtig ist, weil es eben das französische Boom ist und nicht das englische. Spielt in Paris, hat eine weibliche Hauptfigur, die durch dieses Paris hindurch flaniert und dort alles Mögliche erlebt. Schaffen wir es, was von der Handlung ein bisschen zu erzählen? Also kriegen wir das gemeinsam hin? Ich finde, es ist so reichhaltig und groß. Also ich habe vorher so ein bisschen versucht, mir auch so ein paar Sätze zusammenzufinden, mit denen ich jetzt allen, die zuhören, erklären kann, worum es da geht. Aber das ist nicht ganz leicht bei dem Text.
Also ja, es gibt einige Stränge. Wie Sie sagen, es gibt die junge Österreicherin, eine arglose, wahrscheinlich sehr Kandid nachempfundene Figur, die da durchstolpert.
Nichts versteht, ganz wichtig.
Ahnungs und sprachlos, was ihr aber zugute kommt. Also das hat mich sehr gereizt an dieser Figur, gerade jetzt, wo sehr viel über die Macht von Sprache, also gesprochen wird, jemanden die Macht von Sprachlosigkeit aufzeigen zu lassen, weil sie hat dadurch einige Vorzüge im Leben, dass sie weder versteht noch sich verständlich machen kann. Und die torkelt eben durch dieses Paris, in dem sich aber auch einiges tut, vor allem im Untergrund. Also die Obdachlosen, die teilweise echte Krüppel, teilweise falsche, die versuchen durch getäuschte Beeinträchtigungen Mitleid zu erhaschen, die planen einen Coup. Also es ist der Klassenkampf, der im Hintergrund schwelt, ist ein wichtiges Thema.
Und es gibt genauso die Überwelt in den Glaspalästen, wo das helle Licht ist und wo eine Welt aus Agenturen.
Genau, die aber eher zusammenarbeiten. In den oberen Stockwerken, da findet man dann die Prostituierten und die Supermodels, die sich aber in der gleichen Situation, tragischen Lage wie die Obdachlosen befinden und aus der Stadt verscheucht werden. Und gründet ja auf tatsächlichen gesetzlichen Beschlüssen, die gerade in Paris und in Frankreich erlassen werden, nämlich dass Supermodels nicht mehr eine gewisse Figur haben dürfen. Prostitution wird verboten, also ist teilweise verboten, und die Obdachlosen werden mittels, das nennt sich defensive Architektur, ist ein netter Euphemismus, aus der Stadt vertrieben. Und dass sich da eigentlich Minderheiten zusammenfinden, die man jetzt auf den ersten Blick nicht zusammenbringen würde, die aber das gleiche Schicksal erleiden und deren Körper und ihre Körperlichkeit eigentlich stören in dieser Stadt, die sich sehr leicht und sehr ephemer und dadurch natürlich auch schon digital wünscht und eigentlich nichts mehr wissen will von ihren Körpern. Und da stören diese leiblichen Figuren mit ihren Gelüsten und ihrer Schwere.
Edle Federn, der The Pioneer Literatur Podcast von und mit Juli C. Ein Gast, ein Buch, eine Stunde. An dieser Stelle blenden wir uns aus dieser Folge aus. Wenn Sie das ganze Gespräch zwischen Juli C. und Lisa Eckert hören möchten, in dem es unter anderem um das Gendern, Städte im Wandel und Liebesbriefe an alte weiße Männer geht, dann laden wir Sie dazu gerne ein auf thepioneer.de oder Sie finden die komplette Version auch ganz bequem in unserer The Pioneer Podcast App.
Edle Federn, der Literaturpodcast mit Juli C. Ein The Pioneer Original.